Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks am Mikrofon. Ich grüße Sie. Zu Silvester gab es Krawalle, jetzt gibt es das Heldenmenü. Gastronomen in Berlin-Neukölln bedanken sich bei den Einsatzkräften. Außerdem, warum es Krankenhäusern auf dem Land in Schleswig-Holstein an die Existenz geht. Und es gibt mehr Klarheit darüber, wie Corona Pflegeheime in Sachsen belastet hat. Ausschreitungen in der Silvesternacht gab es ja bei Weitem nicht nur in Berlin-Neukölln, aber dort gab es einige besonders heftige Angriffe auf Polizei, Feuerwehr oder auch auf Sanitäterinnen und Sanitäter. Und die haben nicht nur im Rest des Landes für Entsetzen gesorgt, sondern auch in Neukölln selbst. Deswegen haben einige Gastronomen dort in Neukölln sich jetzt überlegt, wie sie den Einsatzkräften danken können und vielleicht auch das Bild von Neukölln wieder etwas aufpolieren können dabei. Sie haben sich deshalb für 2 Tage ein besonderes Gericht auf die Speisekarte gesetzt, das sich vor allem an die richtet, die Silvester den Kopf hinhalten mussten. Luise Sammann hat sich an einem der beteiligten Imbisse mit angestellt.
Mittagsansturm beim Imbiss City Chicken auf der Neuköllner Sonnenallee. Odai steht im gelben Poloshirt hinter der Kasse, bleibt ganz ruhig.
Wir haben Burger hier, Wings haben wir auch, Schnitzel haben wir auch, Reis auch. Aber was ich am besten hier finde, ist nicht speziell. So mit Marinade und ein bisschen mit Liebe gemacht und so weiter.
Mit Liebe gemacht ist auch das Heldenmenü, das heute fast alle bestellen. Burger, Pommes und Getränk für gerade mal 1 Euro. Gewidmet den Sanitätern und Sanitäterinnen, Polizisten und Feuerwehrleuten der Hauptstadt. Per Instagram hatte sich City Chicken Chef Omar Nass vergangene Woche gemeinsam mit dem Berliner Streetfood-Experten und YouTuber Big Baba an die Öffentlichkeit gewandt.
Genau zu Silvester haben, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Jugendliche außer Rand und Band Sanitäter und Feuerwehrleute angegriffen.
Selbst im Krieg werden Sanitäter nicht angegriffen, außer in Neukölln. Wir möchten heute gerne ein Statement setzen und uns davon distanzieren und haben deswegen eine Aktion ins Leben gerufen und möchten sie gerne mit euch teilen.
Omars und Big Babas Idee, 2 Tage kostenloses Essen für Berliner Einsatzkräfte bei City Chicken und 4 anderen Neuköllner Restaurants. Weil Beamte aber nach deutschem Recht keine Geschenke und auch keine Vorteile gegenüber anderen annehmen dürfen, gibt es nun das 1-Euro-Heldenmenü, und zwar für alle Kunden. Die City-Chicken-Besucher sind begeistert.
Ich finde das eine super Aktion. Es ist so, dass wenn wir Ausländer was Schlechtes machen, beziehungsweise einer ist ja immer schon so gewesen, dass man immer mit dem Finger auf die alle zeigt. Und dass einer kommt und eine Aktion startet, also finde ich, ist sehr stark. Und auf sowas muss man auch mit dem Finger zeigen jetzt und sagen, guck mal, da ist einer, der macht so und so.
Genau das macht Manuel Barth, Landesvizechef der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, der extra vorbeigekommen ist.
Gewalt gegen Einsatzkräfte, das ist ein ganzjähriges Thema, kein reines Silvesterthema. Und umso wichtiger ist es eben genau das, was wir jetzt sehen, dieses Zeichen, diese ausgestreckte Hand aus der Community von Leuten, die man dort kennt, die auch durchaus Einfluss auf die Jugendlichen haben und sagen, ey, das, was ihr da gemacht habt, ist Mist.
Insgesamt 5 Gastronomen beteiligen sich an der 2-tägigen Heldenaktion. Einige kleinere Restaurants könnten es sich nicht leisten, würden die Idee aber ebenfalls unterstützen, so City Chicken Chef Omar. Kein Wunder, alle Neuköllner, die er kennt, hätten die Silvesterkrawalle einstimmig verurteilt.
Alle, wirklich, wirklich alle. Bei mir im Fitness, wo ich trainieren gehe zum Beispiel, ich habe da jemanden, der zum Beispiel sagt, ey, die müssen alle einen Eintrag bekommen und wenn die Krankenwagen rufen, dann darf da gar nicht mehr kommen. Also du siehst, die Meinungen sind verschieden anhand der Strafen, wie die mit den Leuten umgehen sollen. Aber es gibt keinen Menschen, oder ich kenne keinen persönlich, der kommt und sagt, ey, das war doch Silvester. Nein.
Kritik kommt bisher nur aus einer Richtung. Warum distanziert ihr euch von etwas, womit ihr nichts zu tun habt, fragt ein Instagram-User unter Omars Video. Distanzieren sich vielleicht Deutsche ohne Migrationshintergrund auch jedes Mal, wenn einer von ihnen was falsch macht? Umar, Sohn libanesischer Einwanderer, zuckt mit den Schultern.
Ja, ist richtig. Aber wenn du auf der Sonnenallee bist, dann bist du halt auf der Sonnenallee. Und wenn du da nicht als ein klares Zeichen setzt, hast du schwieriger auf jeden Fall. Und bei allem Respekt, wer diese Bilder gesehen hat und nicht aufgestanden ist und irgendwas gemacht hat, das war grauenhaft. Also ich kenne Neukölln und Neukölln ist nicht so böse und dunkel und gefährlich. Im Gegenteil, die Sonnenallee ist eigentlich ganz lieb, herzlich und das wollen wir versuchen zu zeigen.
Das heutige Heldenmenü soll dabei erst der Anfang sein. Wer mehr als 1 Euro bezahlen kann, ist zum Spenden aufgerufen und kann online mit darüber abstimmen, wofür das Geld sein soll. Für die Freiwillige Feuerwehr etwa oder für mehr Jugendclubs in Neukölln.
Wir haben viele Jugendliche, die keine Perspektive haben. Und wenn wir als City Chicken und Neukölln zeigen können, okay, wir nehmen Geld in die Hand, wir nehmen auch Zeit in die Hand und wir nehmen unser Netzwerk, unsere Kontakte und sagen, komm, wir reißen was zusammen. Warum nicht? Es ist halt ein sozialer Brennpunkt.
Umar Nass weiß, wovon er spricht. Er selbst wuchs in der Neuköllner Heideck-Siedlung am Rande der Sonnenallee auf, wo an Silvester ein Reisebus ausbrannte. Bis heute lebt er dort und zwar gern, wie er betont.
Luise Sammann über das 1-Euro-Spezial in Berlin-Neukölln. Die Bundesregierung will gebeutelte Krankenhäuser mit einer Milliardenhilfe unterstützen. Sie sollen besonders auf ihren hohen Energiekosten nicht einfach sitzen bleiben. In den Kliniken gibt es darüber aber nicht nur Erleichterung, sondern auch viel Ungewissheit. Die neueste Sorge, die Kliniken sollen innerhalb eines Jahres eine Energieberatung vorweisen können. Und viele zweifeln, ob das klappt in der Zeit. Außerdem dürfte die einmalige Hilfe nicht lange halten. Das belastet auch Krankenhäuser in Schleswig-Holstein und zwar besonders in ländlichen Regionen außerhalb der Ballungsgebiete. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar hat sich in den Kliniken im Norden umgehört.
Gleich 2 Krankenhäuser in Schleswig-Holstein sind schon in der Insolvenz. Die Diakonissenanstalt in Flensburg und die Imlandklinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde. Das Lübecker Marienhospital ist ebenfalls unwirtschaftlich. Patrick Raimund von der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein rechnet damit, dass noch weitere Kliniken ins Trudeln geraten werden.
Das liegt, was die wirtschaftliche Situation angeht, einmal an den immer noch nicht beendeten Folgen der Corona-Pandemie. Dort ist es zu Erlösausfällen gekommen, die nur teilweise ausgeglichen worden sind. Und diese schwierige Situation ist jetzt in den letzten Monaten einfach getoppt worden durch die inflationäre Entwicklung in der Folge des Ukraine-Konflikts.
Personalausfälle durch die Corona-Pandemie und andere Infektionskrankheiten gefährden die Versorgungssituation zusätzlich. Und dann unterscheidet sich die Lage der Krankenhäuser auch noch von denen in anderen Bundesländern, denn Schleswig-Holstein ist ziemlich dünn besiedelt. Besonders deutlich wird das am Klinikum Nordfriesland, erklärt Geschäftsführer Stefan Unger.
Die Besonderheit bei uns im Landkreis Nordfriesland ist zum einen, dass wir flächenmäßig mit über 2000 Quadratkilometer ein sehr großer Landkreis sind, gleichzeitig ein sehr dünn besiedelter Landkreis.
Getragen wird die Klinik vom Kreis Nordfriesland. 37 Millionen Euro musste der Kreis außerplanmäßig in die Klinik investieren, um sie über Wasser zu halten. Unge und der Landrat haben deshalb einen Brandbrief nach Berlin geschickt.
Der Anlass war die seit langem erwartete Krankenhausreform von unserem Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach, in dem er viele Ideen angekündigt hat. Wir haben aber keine Zeit, so lange zu warten.
Lauterbachs Krankenhausreform soll die Finanzierung der Kliniken auf neue Füße stellen. Die Vergütung nach Fallpauschalen, also feste Beträge für bestimmte Behandlungen, sei nicht mehr zeitgemäß, sagte Lauterbach Anfang Januar. Bis zur Sommerpause soll nun ein Konzept entstehen, wie die Krankenhäuser reformiert werden könnten. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken hält es für richtig, dass das Thema nun endlich angegangen wird. Denn künftig sollen die Krankenhäuser auch über sogenannte Vorhaltekosten finanziert werden.
Dass also die Krankenhäuser Geld bekommen, einfach dafür, dass sie da sind, für den Fall, dass etwas eintritt. Dieser Reformprozess ist jetzt auf den Weg gegangen und wir werden jetzt versuchen, dort so schnell wie das geht, eine sinnvolle Reform hinzukriegen. Wichtig ist aber ein Punkt, man muss in dieser Reform die Länder mitnehmen. Auf den ersten Blick erscheint Krankenhausfinanzierung eine reine Bundeskompetenz. Wenn man damit aber die Strukturen verändert, ist man in den Länderkompetenzen drin. Und wir als Länder wissen immer noch besser als der Bund, wie vor Ort eine Krankenhausstruktur aussehen muss.
Schleswig-Holstein und andere Bundesländer drängen außerdem seit Monaten in Berlin darauf, inflationsbedingte Mehrkosten und die hohen Energiepreise für die Krankenhäuser auszugleichen. 4,5 Milliarden Euro will das Bundesgesundheitsministerium deshalb nun bereitstellen. Der Haken? Noch weiß niemand, wie das Geld verteilt oder wann es ausbezahlt werden soll. Schleswig-Holstein geht deshalb einen bundesweit einzigartigen Sonderweg.
Es war juristisch nicht ganz einfach, aber wir haben es geschafft. Wir treten in Vorleistung. Das Geld, was die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein vom Bund bekommen können für den Ausgleich ihrer zusätzlichen Energiekosten, das werden wir vorschießen, damit die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein das Geld früher erhalten können. Und wenn die Krankenhäuser das Geld vom Bund erhalten, geht es dann zurück ans Land.
Ingo Tüxen ärgert sich trotzdem. Er ist Geschäftsführer der Diakonissenanstalt Flensburg. Sein Krankenhaus steckt in einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Für Tüxen ist das Entlastungspaket des Bundes etwas, das, Vorschuss des Landes hin oder her, wirkungslos verpuffen wird.
Wir reden über einen Betrag, der kommt einmal und am Horizont ist nicht zu sehen, dass der irgendwann wiederkommt. Und wir können nächstes Jahr wieder stehen und fordern, dass irgendwas kommt. Es fehlt die komplette Nachhaltigkeit bei diesen Entscheidungen, die dort getroffen werden.
Ähnlich sieht es Martin Blümke. Er leitet das Westküstenklinikum in Heide und ist Vorsitzender des Verbunds kommunal getragener Krankenhäuser in Schleswig-Holstein.
Nur die Kliniken, die einen starken und leistungsfähigen Träger haben, werden das schaffen. Denn aus der eigenen wirtschaftlichen Kraft der Krankenhäuser sind die Kosten nicht zu decken. Insofern kommen diese Maßnahmen erstens nicht in ausreichender Menge und die große Krankenhausreform kommt zu spät.
Jörn Schaar war das über bedrohte Krankenhäuser in Schleswig-Holstein. Maskenpflicht in der Bahn fällt auch im Fernverkehr weg. Und brauchen wir sie noch in Arztpraxen, wird gefragt. Corona ist nicht mehr so bedrohlich wie zu Hochzeiten der Pandemie. Das liegt auch daran, dass inzwischen viele geimpft sind oder die Krankheit schon einmal oder mehrfach durchgemacht haben. Und so richtet sich vielerorts der Blick nach vorn. Auch in Pflegeheimen haben Impfungen Erleichterung gebracht. Aber besonders hier ist es ebenso der Zeitpunkt gekommen, einen Blick zurückzuwerfen. Denn Pflegeheime waren besonders betroffen. Und in Sachsen hat die Barmer Krankenkasse heute ihren Pflegereport vorgestellt. In sächsischen Pflegeheimen gab es überproportional viele Corona-Erkrankungen und auch Todesfälle. Landeskorrespondent Alexander Moritz hat die Einzelheiten.
Die Zahlen aus dem Pflegereport der Barmer Krankenkasse Sachsen führen noch einmal deutlich vor Augen, wie stark das Bundesland von der Corona-Pandemie betroffen war, insbesondere die Pflegeheime. Im Winter 2020 war in Sachsens Pflegeheimen zeitweise fast jede fünfte Person an Corona erkrankt. So hoch war die Quote in keinem anderen Bundesland. Je höher der Pflegegrad, desto mehr Infektionen und auch Sterbefälle gab es, erläutert der Geschäftsführer der Barmer Sachsen, Fabian Magal.
Die Vulnerabelsten, die Multimorbiden, sind sozusagen am zahlreichsten verstorben. Und das macht uns natürlich wirklich sehr betroffen. zeigt uns aber eben auf, dass diese Warnungen, dass die Multimorbiden, dass die Vulnerablen diejenigen sind, die wir schützen müssen, dass die sehr wohl berechtigt waren.
Diese Erfahrung musste auch Sebastian Thieswald machen. Er leitet ein Pflegezentrum im vogtländischen Plauen. Im Winter 2021 gab es dort einen Corona-Ausbruch, auch weil die Booster-Impfung zu spät kam, vermutet er.
Weil wir kein Impfteam gefunden haben, nicht Impfstoff genügend zu diesem Moment da war, dann brach bei uns Corona aus, woraufhin wir dramatisch innerhalb von 3 Wochen ca. 16 Menschen hier verloren haben. Und diese Auswirkung sozusagen auf die Psyche, diese Belastung auf Seiten der Mitarbeiter, die ist bis zum heutigen Tag enorm. Ich bin 35 Jahre im Pflegeberuf tätig. Sowas habe ich in meinem ganzen Berufsleben noch nicht erlebt. Und ich glaube, so richtig 100% verarbeitet wird das bis heute nicht.
Für die Beschäftigten in der Pflege war die Corona-Pandemie eine schwere Belastung. Viele Pflegekräfte erkrankten selbst, teilweise mehrfach, trotz Impfung. Zur Jahreswende 2020/21 waren in Sachsen 13% des Pflegepersonals krankgeschrieben. Im März 2022 waren es sogar über 18%. Die übrig gebliebenen mussten die Pflegearbeit der Erkrankten mit übernehmen. Dabei sind Pflegekräfte in Sachsen ohnehin stärker belastet als anderswo in Deutschland, kritisiert Pflegegeschäftsführer Thieswald.
Insbesondere haben wir in Sachsen, auch in Thüringen, im Nachbarland, die niedrigsten Personalschlüssel, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Das heißt, wir haben im Verhältnis zu bei uns lebenden Bewohnern die wenigsten Mitarbeiter, die wir einstellen dürfen, weil sie refinanziert sind.
Für die Pflegekassen bedeutet Corona deutliche Mehrausgaben, etwa für zusätzliche Hygienemaßnahmen. Die Kosten dafür habe der Bund, anders als angekündigt, nur zum Teil übernommen, kritisiert Sachsens Barmer-Chef Magal. Trotz solcher Impfdurchbrüche wie in Plauen gab es nach den Impfaktionen deutlich weniger Todesfälle in Sachsens Pflegeheimen. In der Herbstwelle 2021 gab es in sächsischen Heimen ähnlich viele Erkrankungen wie etwa in Thüringen, das eine ähnlich alte Bevölkerung hat.
Je mehr geimpft sind, umso weniger Erkrankungen gibt es.
So der Barmer Geschäftsführer.
Nach unserer Einschätzung, nach unseren Beobachtungen kann es überhaupt keinen Zweifel daran geben, Impfungen haben das Leben im Heim sicherer gemacht.
Dass das dem Krankenkassenchef überhaupt erwähnenswert scheint, erklärt sich beim Blick auf einen anderen Befund, die Impfskepsis in der Pflege. Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts waren in Sachsen im vergangenen Sommer 17% der Beschäftigten in der Pflege nicht geimpft, hatten also gar keine Impfdosis bekommen. Daran hat sich seitdem wenig geändert. Die Impfpflicht für medizinisches Personal wurde nicht durchgesetzt, inzwischen gilt sie ohnehin nicht mehr. Die Impfbereitschaft in Sachsen ist damit deutlich niedriger als in allen anderen Bundesländern. Dafür gäbe es zwar im Einzelfall auch gute Gründe, Sachsens Barmer-Chef hofft dennoch auf einen Sinneswandel.
Impfen, impfen, impfen. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Und ich hoffe wirklich, dass wir da auch wieder von dieser, wie soll ich sagen, etwas vergifteten Diskussion gerade in Sachsen wegkommen.
Das sei wichtig, auch im Angesicht der aktuellen Grippewelle, so der promovierte Verwaltungsjurist.
Ich kenne viele Milieus, da werden Leute, die sich impfen lassen, scheel angeguckt. Und das muss man ganz klar sagen, sowas hat Auswirkungen auf die Sterbequote. Da müssen wir dagegen ankämpfen, mit Argumenten natürlich, friedlich, wie es unser zivilisatorischer Anspruch auch ist. Aber da wünsche ich mir einfach, dass wir zu dem sächsischen Gemeinsinn wieder zurückkehren, den wir vor der Corona-Zeit hatten. Da waren wir dem Westen nämlich immer 2 Nasenlängen voraus. Und da möchte ich uns auch wieder sehen können.
Inzwischen hat sich die Corona-Situation auch in den sächsischen Heimen stabilisiert. Magal mahnt dennoch, wachsam zu bleiben. Sollten Infektionszahlen wieder steigen, müssten Schutzkonzepte angepasst und gegebenenfalls auch die gerade größtenteils aufgehobene Maskenpflicht wieder verschärft werden.
Alexander Moritz über die Folgen von Corona in sächsischen Pflegeheimen. Und das war Deutschland heute. Ich bin Benjamin Dierks und verabschiede mich hier.